Ja, ich grüße euch ganz herzlich in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Meine Frau, hatte ich vorhin schon gesagt, ist leider erkrankt. Die war ja für heute auch angekündigt. Dafür habe ich jetzt meinen Ältesten und seine Frau mitgebracht zur Verstärkung. Weil es heute einfach mal möglich war, weil bei uns erst am Nachmittag der Gottesdienst ist. Aber schön, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich immer zu kommen. Ja, freut mich, wenn ich immer noch gern gesehen bin. Ja, ich muss hier wieder leider Platz nehmen, weil es sonst keine Möglichkeit gibt, mich festzuhalten. Ja, die schlimmste Nachricht der Welt überhaupt steht heute an. Der König hängt am Kreuz. Gibt es was Schlimmeres? Ich möchte uns lesen aus dem Johannesevangelium im 19. Kapitel, die Verse 16 bis 30. Und da heißt es, da überantwortete er ihn, dass er gekreuzigt würde. Bin ich zu weit weg noch vom Mikrofon, dann hole ich das noch weiter ran. So. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn ab. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zu der Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf Hebräisch Golgatha. Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber mittendrin. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz und war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ward. Und es war geschrieben in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt habe, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknecht ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkt durch und durch. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wer es sein soll. Auf das erfüllt würde die Schrift da gesagt, die da sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegsknechte. Er stand aber bei dem Kreuze Jesu, seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria, des Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, siehe Weib, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Da nachdem Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt wurde, spricht er, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihm um einen Isop und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Eine wahnsinnige Geschichte, die wir heute gar nicht fertig auslegen können. Das reicht ja schon fast für eine Bibelwoche, deswegen einige wichtige Punkte, ihr Lieben. Aber es ist tatsächlich so, der König hängt am Kreuz. Und Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir das Wort heute Morgen miteinander teilen dürfen und dass wir bedenken dürfen, auch bevor wir nachher das Abendmahl einnehmen, was du wirklich für uns getan hast. Wir können das gar nicht ermessen. Das ist so unwahrscheinlich, so weltfremd, dass man das gar nicht fassen und nachvollziehen kann. Aber du hast es getan, weil es im Plan deines Vaters war. Und weil du die Menschen von Herzen liebst. Und du hast den Weg frei gemacht dadurch, dass auch die Menschen, die dich noch nicht kennen, bis zum heutigen Tag die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen. Und dafür wollen wir einfach Danke sagen. Danke für das, was du am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hast. Amen. Ja, Jesus von Nazareth, der König der Juden, ist das Spott? Es könnte sein. Immerhin hat der Gefangene im Verhör ja behauptet, er sei ein König. Wenn auch ein König ohne Land. Oder genauer hat er gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber in welcher Welt könnte er denn sonst König sein? Eigentlich hätte Pilatus leicht nachgeben können, als die Ohren des Volkes, die Oberen des Volkes Israel ihn bitten, die Inschrift Jesus von Nazareth, der König der Juden, zu verändern. Warum weigert er sich, hinzuzufügen, was sie wollen? Schreibe doch, er hat gesagt, er sei der König. Er hat gesagt, er sei der König der Juden. Er tut es aber nicht. Er sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Es ist einer dieser Dialoge, wie sie für Johannes so typisch sind. Ein Dialog auf verschiedenen Ebenen, voller Missverständnisse, nur dass sonst Jesus sie führt, so wie zum Beispiel mit Nikodemus, dem er sagt, er müsse von Neuem geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen, woraufhin Nikodemus ihn fragt, wie ein Mensch von Neuem geboren werden könne, er könne doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren. Mag sein, dass man beim ersten Mal nicht versteht und sich über diesen Jesus wundert, der nicht erklärt, sondern immer mit neuen Worten dasselbe sagt, ohne dass es dadurch auch nur ein Jota verständlicher wird. So ist es in dieser Welt draußen. Fragt mal die Menschen, was ist eigentlich am Karfreitag passiert? Ich möchte mal einen sehen, der nicht sagt, keine Ahnung. Ja, so ist es doch wirklich. Ne? Der das Gespräch immer weiter führt, bis es gleichermaßen in Fetzen geht, ohne Rücksicht auf irgendwas oder auf irgendwen. Jesus war klar und deutlich in seiner Ansage und in seinen Aussagen. Und womöglich wundert man sich ja auch über die Gesprächspartner von Jesus, die zwar nicht begreifen, aber den Dialog fortführen, obwohl man an ihrer Stelle längst gegangen wäre. Aber wenn man es oft genug durchexerziert hat, wozu einem der Evangelist reichlich Gelegenheit bietet, dann begreift man irgendwann, es ist der Evangelist Johannes, der diese Dialoge inszeniert und seine Absicht ist es, etwas über Jesus auszusagen, was er vielleicht nicht anders sagen könnte. Und nun ist es also Pilatus, der einen solchen Dialog herbeiführt. Jesus von Nazareth, der König der Juden, lässt er über das Kreuz sitzen. Man könnte fragen, wie er darauf kommt. Und die Antwort müsste heißen, dass er Jesus schon beim ersten Verhör gefragt hat, ob er der König der Juden sei. Und vielleicht wundert man sich über die Frage, weil sie so unvermittelt kommt, ohne jede Vorbereitung. Aber Johannes lässt Jesus antworten, woher er das wisse, ob er selbst darauf gekommen sei oder ob es ihm ein anderer gesagt habe. So geht es hin und her und bei Johannes versucht Pilatus, Jesus freizulassen, aber es gelingt ihm nicht, weil die jüdischen Ankläger drohen, Pilatus beim römischen Kaiser anzuschwärzen. Und so lässt er Jesus kreuzigen. Aber seine subtile Rache ist das Schild über dem Kreuz Jesus von Nazareth, der König der Juden. Deshalb hat er das dahingesetzt, um die Juden zu ärgern. Diesen König jedenfalls haben sie nicht gewollt. Warum ausgerechnet dieser Titel? Und wenn man sich das überlegt, eine Woche vorher, Palmsonntag, ne, wie sie alle gejubelt haben, und auf einmal heißt es, diesen König haben sie nicht gewollt. So ist der Mensch. Der hat seine Erwartung und wenn die nicht erfüllt werden, dann ist das nichts. Aber diese Inschrift gibt es auch bei Matthäus und Lukas. Nur, dass sie keinen besonderen Wert auf dieses Detail legen. Die sehen das Potenzial nicht, das in dieser Überschrift liegt. Der König hängt am Kreuz. So könnte man das formulieren. Johannes sieht es und er nutzt es. Jesus von Nazareth, der König der Juden, eine doppelte Wahrheit. Eine Wahrheit jedenfalls, die nicht so leicht zu erkennen und zu formulieren ist. Eine typische Wahrheit des Johannesevangeliums eben. Aber sehen wir uns ruhig nochmal das von der negativen Seite an. In meinem Arbeitszimmer hatte ich lange ein Bild hängen, von Thomas Zacharias, der viele Bilder zur Bibel geschaffen hat. Und dieses Bild heißt Jesus vor Pilatus. Und es zeigt die Konfrontation dieser beiden. Ganz Pilatus, ganz in Rot gehalten, nimmt gute 2/3 des Bildes ein. Man sieht ihn von der Seite auf einem Thron sitzend, die Hand erhoben, als ob er beim Sprechen gestikuliert. Er ist mit einer Toga-Bekleidung, das ist also dieser Anzug, wo ein Teil über der Schulter hängt, das kennt man ja auch von den römischen Feldherren, und Sandalen bekleidet und immerhin erscheint dem Vergangenen zugewandt zu sein. Und wiederum steht seitlich von Pilatus Jesus. Er hat auf diesem Bild nur sehr wenig Platz. Vielleicht hält er deshalb die Hände vor den Körper. Möglich aber auch, dass die Hände gefesselt sind. Die gekreuzten Arme können darauf hindeuten, er ist nackt, schuldlos, ausgeliefert. Das Drittel des Bildes, das er noch beanspruchen darf, ist dunkelblau. Er selbst ist erdfarben gemalt und er trägt die Dornkrone. Es könnte sein, dass die erhobene Hand des Pilatus auf Jesus zeigt und er gerade sagt, Ecce homo, seht, welch ein Mensch. Ist Spott in diesen Worten? Ganz bestimmt. Vielleicht auch ein wenig Bewunderung für einen Menschen, der seinen Weg so konsequent zu Ende geht, wie Jesus das tut. Aber das Bild zeigt, Menschen wie er dürfen nur sehr wenig Platz auf der Erde beanspruchen. So wie sie ist. Was ist Wahrheit, fragt Pilatus. Wahrheit, das was für Schwache und Suchende, aber nicht für einen Machtmenschen wie Pilatus. Ich habe das im Fernsehen von einem Politiker gehört, als die CDU noch an der Regierung war, dass er sagte in einer Talkshow, Wahrheit in der Politik? Nee, bei uns geht es nicht um Wahrheit. Uns geht es um Durchsetzung. Und ich habe gedacht, endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Das ist ja unfassbar, sowas im Fernsehen auszusprechen, ungestraft. Das darf man. Aber die Wahrheit sagen über das Evangelium im Fernsehen, das darf man nicht unbedingt. So, es wird also der König ans Kreuz gehängt. Nackt mit einer Dornkrone. Wer will, kann sich einen Reim darauf machen. Der König hängt am Kreuz. Immerhin, seine Würde haben sie ihm noch gelassen. Der Bericht des Johannes ist weniger grausam als die Erzählung der anderen drei Evangelisten. Viele kleine Zeichen sind in dieser Geschichte verwoben, die zeigen, dass Jesus, auch wenn er zum Opfer gemacht wird, doch einen Rest Würde behält. Jesus bricht nicht unter dem Querbalken des Kreuzes zusammen, und Simon von Kyrene muss ihm deshalb auch nicht unbedingt das Kreuz tragen. Es ist zwar schwer, es ist eine schwere Last. Aber später, als er schon am Kreuz hängt, da sieht er seine Mutter und den Jünger Johannes und er schafft eine Verbindung zwischen ihnen, indem er zu Maria sagt, dein Sohn, und zu Johannes, deine Mutter. Das ist ja auch mal eine Ansage. Das ist mir auch noch nicht passiert. Also im Sterben denkt er nicht an sich selbst, sondern an andere. Sie sollen den Verlust, den er erleidet, nicht so spüren, sondern getröstet werden. Und als er sagt, ich habe Durst, wird ihm ein Schwamm mit Wasser und Essig gemischt und gereicht. Und anders als an den anderen Evangelien kann er es trinken. Und seine letzten Worte sind nicht wie Matthäus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern er sagt, es ist vollbracht. Das ist eine ganz eigenartige Stimmung, die der Evangelist Johannes da erzeugt. Vielmehr merkt man es nicht beim ersten Lesen. Aber die meisten von uns haben ihn ja schon so oft gehört in Karfreitagsgottesdiensten oder anderen. Es ist nicht mehr die Schwere der Berichte der anderen Evangelisten. Etwas wie Friede liegt über dieser Erzählung bei Johannes. Der Erlöser der Welt hat seine Aufgabe erfüllt und darf jetzt gehen. Das scheint mir der Sinn zu sein. Ja, natürlich, da kommt noch was. Da muss noch was kommen. Anders wäre es nicht auszuhalten, dass der, der für die Sache Gottes einstand, wie kein anderer, auf diese Weise stirbt. Während andere, wie der Mörder Barabbas oder die Priester, die den Justizmord anstoßen, einfach so davonkommen. Natürlich kommt da noch die Auferstehung Jesu, die klar macht, Gott bekennt sich zu dem Gekreuzigten. Auch Johannes berichtet von ihr. Und doch hat man bei Johannes das Gefühl, dass eigentlich schon alles gesagt ist. Jesus ist der vom Gott gesandte Sohn, der Gottes Wahrheit verkündigt. Er erleuchtet den Weg der Seinen. Er schließt sich ganz nah mit ihnen zusammen, sodass sich nichts trennen kann. Wir wissen es ja, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Es sei denn, wir selber. Aber wer will das schon, wenn er Jesus mal richtig kennengelernt hat? Das jedenfalls scheint mir der Sinn dieses seltsamen Königstitels zu sein, den Pilatus anheftet und den der Evangelist bejaht, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Jesus, der König der Juden. Warum ausgerechnet dieser Titel? Vielleicht, weil Jesus in Jerusalem eingeritten war wie ein König, nämlich eine Woche vorher, am Palmsonntag. Wie ein König haben sie ihn bejubelt, weil er seinen Einzug nach dem Sacharja-Wort eingerichtet hatte, der da sagt, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Wahrscheinlich hat er selbst oder das Volk daraus den Anspruch des Messias abgeleitet. Für Pilatus ist dieser Titel einfach nur lächerlich. Juden, die mit dem Anspruch auftraten, der Messias zu sein, gab es viele. Und wenn sie gefährlich wurden, wusste man sie zu beseitigen. Das gibt's ja sogar heute. Selbst in Deutschland laufen zwei rum, sagen sich, sie sind der wiedergekommene Jesus. Und sie merken gar nicht, wie dämlich sie sind. Also für den, der unterscheidet zwischen denen, die Jesus anhängen und den Juden, für den das Wort Jude schon fast klingt wie Feind Jesu. Vielleicht hat er den Titel nur vorgefunden und wollte oder konnte ihn nicht mehr ändern, aber er interpretiert ihn anders. Jesus ist nicht nur der König der Juden. Er ist vielmehr der König all der Menschen, die ihm nachfolgen wollen, all derer, für die er die Wahrheit ist, all derer, die in seinem Sinn leben und für sich andere einsetzen wollen, ohne dabei an sich selbst zu denken. Wobei er ja wirklich ein eigenartiger König ist, einer ohne Zepter und ohne Krone, ohne Thron und ohne roten Teppich, die vor ihm aufgerollt wird, ohne Limousine mit Blaulicht, die vor ihm herfahren und die Vorfahrt erzwingen. Wenn man an ihn glaubt und sich zu ihm bekennt, dann nicht, weil man sich Einfluss durch einen Posten erwartet, sondern nur, weil er einen mit seiner Art und Wahrheit überzeugt hat. Macht man seine Sache zur eigenen Sache, weil man daran glaubt, dass sie gerecht ist, dass sie sich durchsetzt, scheint eher unwahrscheinlich zu sein, so unwahrscheinlich wie die Auferstehung von den Toten. Aber war das wirklich so unwahrscheinlich? In dem Moment, als Jesus sagte, in deine Hände begebe ich meinen Geist, ist er gestorben. Und da standen die Soldaten unten und sagen, wie kann das möglich sein? Wie kann denn einer selber darüber entscheiden, wann er stirbt? Ist ja unglaublich. Und in diesem Moment reißt der Vorhang auseinander, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Und der Weg für uns direkt zu Gott wird frei. Ich hatte ein langes Seelsorgegespräch mit einem Katholiken und dann fragt er mich, was hältst du von den Heiligen in der katholischen Kirche? Und dann habe ich gesagt, das sind die Überflüssigen. Oh, ja, man muss auch einen Katholiken mal erschrecken. Das ist so, habe ich gesagt, das sind die Überflüssigen. Hast du das nicht gelesen im Wort Gottes? Ich lese dir das gerne nochmal vor. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Und dieser Vorhang ist beschrieben in der Bibel. Das war nicht mal eben so eine Gardine oder so, sondern das war so ein richtig dicker Teppich, so 6-8 Zentimeter dick. Und den konnte man sowieso nicht mit der Hand zerreißen und schon gar nicht von oben. Ausgeschlossen. Habe ich gesagt, und in diesem Moment brauchen wir keinen Fürsprecher mehr, sondern wir haben den direkten Zugang zu unserem Herrn. Und doch, sprich mit den Leuten draußen, das Kreuz, es bleibt rätselhaft. Man hat es versucht, wegzuretuschieren. Die Zeugen Jehovas sagen, ein Kreuz gab's nicht, das war ein Pfahl. Aber das Kreuz, das gab's ja nicht ohne Grund so. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, steht doch da vor uns. Das ist, was passiert ist. Vielleicht ist das Kreuz auch rätselhaft für den einen oder anderen, der glaubt. Vielleicht ist es auch ein Zeichen der Selbstüberwindung. Nicht um des eigenen Vorteils handeln, sondern anderen beizustehen, kostet Kraft. Und Jesus hat es das Leben gekostet. Aber nur ganz kurz. Wir werden das heute Nachmittag haben. Das ist unsere Lobpreisgruppe, fällt heute auch aus. Meine Frau ist auch krank. Ich habe eine CD dabei. Und da werden wir auch verschiedene Lieder abspielen. Und am Schluss, bevor wir nach Hause gehen, kommt diese große Geschichte der Wahrheit. Auferstanden. So wie wir heute Abend aufhören, so fangen wir Sonntagmorgen wieder an. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Und egal, was die Menschen sich da gedacht haben und was man da alles vorgetragen hat, los gewesen sein soll, nein, Jesus ist auferstanden und er lebt. Eine Frau hat mir gesagt, in einer Pfingstgemeinde, die schon 10 Jahre da war, sie diene einem indischen Guru. Und dann habe ich gesagt, wie kann das möglich sein? Du bist jetzt 10 Jahre in der Pfingstgemeinde und dienst einen indischen Guru. Da hat die mir zur Antwort gesagt, Jesus ist ja tot, wir müssen einem lebendigen Meister dienen. Und ich habe gedacht, in dieser Gemeinde muss der Blitz einschlagen. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Nein, das Kreuz mag rätselhaft sein. Selbst für den, der von sich sagt, er glaubt. Aber es ist eine Frage der Überwindung, das anzuerkennen und das anzunehmen. Ich weiß das doch aus meiner eigenen Bekehrung. Der Bruder, mit dem ich gesprochen habe, zu dem habe ich gesagt, ich bin Kaufmann. Ich kann eins und eins zusammenzählen. Ich muss da erstmal ein paar Fragen klären. Ja, so hat das angefangen, ne? Aber das Wort Gottes und das, was das Erleben, das die Christen wahrnehmen, ganz bewusst wahrnehmen am Karfreitag, das hat sich einfach nur durchgesetzt. Es scheint wirklich unwahrscheinlich zu sein, so unwahrscheinlich, dass wir es mit unserem Kopf nicht begreifen und so unwahrscheinlich wie die Auferstehung von den Toten. Das Kreuz ist einfach nur rätselhaft. Auch für den, der glaubt. Aber um diese Kraft, Gott zu vertrauen, das anzunehmen und unser Leben auf das auszurichten, was nach dem Kreuz passiert ist und was uns im Wort Gottes gesagt wird, in unser Leben einzubeziehen und unser Leben daraufhin auszurichten, dafür sollten wir Gott immer wieder bitten. Und dafür ist der Karfreitag ein ganz besonderer Tag, dass wir darüber heute noch mal ganz bewusst nachdenken. Amen. Herr Jesus, die Sache glaubt für uns Menschen nach wie vor, ein Geschehen zu sein, das unglaublich ist. Aber es ist nicht unglaublich. Wir können es nicht erklären mit unserem Verstand. Wer würde das von uns machen? Wer würde sich für uns, für den Rest hier abschlachten lassen? Wahrscheinlich niemand. Du hast es getan, du bist den Weg gegangen. ans Kreuz, ins Grab und in die Auferstehung bis zurück in die ewige Herrlichkeit. Und da hast du uns zugesagt, bereitest du uns die Stätte, an der wir einmal sein dürfen. Es ist unbegreiflich und doch wahr. Und wir können heute Morgen nur eins tun, wir können nur Danke sagen. Danke für das, was du für uns getan hast. Amen.